Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Till Wirth. Der Wise Manager begann seine Karriere im Verlagswesen und fand seinen Weg schließlich über ein Payment-Projekt der britischen Regierung in die Fintech-Branche. Seit etwas mehr als einem Jahr verantwortet er die Produktentwicklung bei Wise. Wie das Fintech neue Geschäftskunden erschließen will, welche Wachstumsmärkte er sieht und welches simple Modell dem Startup noch heute zugrunde liegt, darüber hat er im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Moin Till, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo John, freut mich hier zu sein.
Ja, sehr schön. Du bist einer der wichtigsten Deutschen bei Wise. Ich würde einfach, bevor wir über das ganze Geschäft sprechen, erzählen, wie bist du von Gießen nach London gekommen?
Das ist eine gute Frage. Es war ein langer Weg. Meine Familie hat einen kleinen akademischen Verlag in Gießen. Da habe ich meinen ersten Job gehabt und viel über das Verlagswesen gelernt und bin dann nach Amerika gezogen, um es dort bei den Großen zu lernen, und habe bei Bertelsmann oder einer Bertelsmann-Tochter länger gearbeitet und bin dann über einen Umweg von einem MBA in England schlussendlich in London gelandet.
Ah ja.
Und habe, vorher auch schon in der Payments-Industry gearbeitet, bei TrueLayer, das ist ein Open Banking Unicorn, und ist interessanterweise vorher auch bei der britischen Regierung.
Ja, ich wollte zu TrueLayer auch noch oder zu deiner Zeit im Open Banking Sektor generell mal fragen. Von dem bist du jetzt zu Wise gegangen. Was sind da so die Unterschiede in deiner Arbeit von Open Banking zu dem, was wir bei Wise macht, wozu wir dann gleich kommen?
Grundsätzlich ist es sehr ähnlich. Wir machen In beide Firmen machen Payments Processing für im B2B Enterprise Bereich für andere große Firmen. So in der Hinsicht sind viele Sachen, die ich bei TrueLayer gelernt habe, eben dann auch jetzt bei Wise Plattform relevant.
Ja, bevor wir jetzt zu der Plattform kommen und zu euren Geschäftskundenprodukt quasi, lasst uns einmal ganz kurz bei Wise darüber sprechen. Ihr habt ja auch eine App, die kann man runterladen und dann kann man sich Geld hin und her schicken. Wie funktioniert das genau? Also ich meine, das kann ich ja auch mit jeder Banking-App im Prinzip machen.
Ja.
Was macht ihr anders?
Ja, eine gute Art und Weise, darüber nachzudenken, ist darüber zu sprechen, wie das angefangen hat. Ja, unsere zwei Gründer, Tavi und Christo, haben in Estland und in England jeweils gewohnt und haben sich mit traditionellen Banken Geld hin und her geschickt. Oder nicht gegenseitig, sondern mussten irgendwelche Sachen im anderen Land bezahlen und haben halt gemerkt, dass das lange dauert und viel Geld kostet. Dann haben sie erst in einer Skype-Gruppe privat sich halt vereinbart, dass sie das sozusagen net-off machen. Ja, statt das Geld wirklich rumzuschicken, machen sie eben zwei lokale Bezahlungen. Eine in Estland und eine in England. Und dann balancieren sie es halt gegenseitig so aus. Und das ist ganz offen gestanden genauso wie Wise immer noch funktioniert. Nur eben mittlerweile nicht für zwei Leute in der Skype-Gruppe, sondern für 16 Millionen Kunden in vielen Ländern rund um die Welt.
Das heißt, wenn ich dir jetzt Geld schicken will nach London, dann zahle ich das Geld quasi hier ein. Das wird dann im Topf in Deutschland bleiben und du kriegst Geld aus dem Topf aus England. Und das Geld muss nicht über die Ländergrenzen hinweg und da spart ihr dann quasi die Gebühren.
Genau.
Dass wir das richtig verstehen.
Genau, ja, wir haben sozusagen Liquidität. Also wir haben, es ist natürlich komplizierter, als es das war, als man nur zwei Leute hat und eine Skype-Gruppe. Wir haben Lizenzen und Connectivity zu local Payment Schemes wie Faster Payments, SEPA, Fedwire und anderen in der ganzen Welt. Und wenn du eine Bezahlung, sagen wir mal, von einem deutschen Konto durch Wise machst, dann geht dein Geld von dem deutschen Konto zu Wise. Und innerhalb von 20 Sekunden von Wise UK zu meinem Konto im United Kingdom.
Jetzt hast du es schon angesprochen, das ist nicht ganz so einfach wie mit zwei Leuten, sondern das machen ja dann wahrscheinlich schon mehrere Millionen. Das heißt aber auch, dass ihr in jedem Land immer über genügend Liquidität verfügen müsst, quasi, um das alles bedienen zu können. Wie stellt man das sicher?
Du, wir haben Produktteams, die nichts anderes machen tagtäglich. Wir haben Leute, die natürlich funktioniert es immer nicht genau, dass alles immer ausbalanciert ist. Ja, also ja, wenn wir versuchen, das erst auszubalancieren, aber dann irgendwann müssen wir ab und zu halt auch Währung kaufen am Markt. Und das ist alles alles automatisiert oder fast alles automatisiert. Und wir haben das eben über 12 Jahre perfektioniert, so dass wir den Preis runterdrücken können. Das ist uns ganz wichtig. Und dass die Geschwindigkeit schnell ist. Ja, also eine der schwierigsten Sachen mit der Liquidität ist eben, dass man das ganz, ganz schnell hinkriegt. Und für uns zählt es sind 60% unserer Bezahlungen in unserem Network sind instant. Und für uns ist instant unter 20 Sekunden. Also wenn du mir Geld von deinem Konto in Deutschland schickst, kommt das in den meisten Fällen, in 60% der Fällen, innerhalb von 20 Sekunden bei mir auf meinem Konto in England an. Und das ist schon einfach Wahnsinn.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung für diesen Podcast viel darüber nachgedacht. Ich berichte über Fintechs jeden Tag. Ich habe ganz viele verschiedene Apps auf meinem Handy, ganz viele verschiedene Dinge, die ich probiere und mache. Der Use Case für Wise ist jetzt bei mir nicht ganz so stark vertreten. Also man kann ja in euren Zahlen sehen, dass ihr genutzt werdet. Ich weiß aber nicht von wem. Also ich bin es nicht gerade aktuell, muss ich sagen.
Das ist der beste Start für uns, über Wise Plattform zu sprechen. Also es gibt Leute, die sind Expats basically. Ja, die leben vielleicht teilweise sogar in mehreren Ländern. Die haben Business in einem, Kunden in einem anderen. Das sind sozusagen die Core Users of Wise. Ja, jemand, der viele Überweisungen mehrmals im Monat von einem Land zum anderen hin und zurück macht. Ja, und da gibt's eben bestimmte Leute, die das ganz oft machen, und da ist Wise perfekt. Und da ist auch, ich sag mal, der Aufwand, die Wise-App runterzuladen und sich ein Konto zu eröffnen, ist es wert. Ja. Aber es gibt Leute wie du und ganz offen gestanden auch ich, die eben, weiß ich, 4-5 Mal im Jahr eine internationale Überweisung machen. Und da haben wir gemerkt, dass ja, für die lohnt es sich vielleicht nicht, die Wise-App runterzuladen und einen Account zu öffnen und sich das Passwort zu merken und all das, was damit kommt. Und deswegen wollen wir die Capabilities, die wir haben, Instant-Überweisungen zu machen, eben zu den Banken zu bringen. Es wäre doch viel besser, wenn du in deinem Konto, das du im Moment hast, eine Überweisung machen könntest, die in 20 Sekunden auf meinem Konto in England ankommen würde. Und genau das ist, was Wise Plattform eben Banken anbietet, dass wir das für sie machen.
Das habe ich jetzt gesehen, zum Beispiel in meinem N26-Konto. Wenn ich jetzt in England wäre, wahrscheinlich würde ich sehen in meinem Monzo-Konto. Ja. Aber lass uns da mal genau ansetzen. Wie funktioniert das technisch genau? Also ich öffne meine N26-App, dann habt ihr wahrscheinlich eine API-Schnittstelle da drauf. Und aber in England zum Beispiel hat jetzt keiner mehr ein N26-Konto. Das heißt, wenn ich es überweise, wie funktioniert diese Echtzeitüberweisung, sagen wir mal, über Wise, über N26?
Ja, im Endeffekt genauso wie wenn du ein Konto hättest. N26, nur dass halt N26, sage ich mal, ein paar der Aufgaben für dich automatisch übernimmt. Aber N26 schickt uns über eine API eine Zahlungsanweisung und auch die Funds oder das Geld für diese Überweisung. Und wir nehmen dann innerhalb von 20 Sekunden das Geld, ich sag mal, aus unserer Tasche in England und machen dann eine lokale Instant-Überweisung.
Verstehe. Und jetzt habt ihr die eigene App, das heißt, ihr berichtet euch an Endkunden und ihr geht über Partner wie N26 oder Monzo. Ich meine, kannibalisiert ihr euch da nicht selber? Schafft ihr euch nicht eure eigene Konkurrenz, wenn ihr das immer auch den anderen gebt?
Das Erste ist, dass Konkurrenz immer gut ist. Es belegt das Geschäft. Das heißt, dass Leute Innovation machen müssen. Und da sind wir auch ein Teil davon. Aber das andere ist auch, dass wir es nie hinkriegen würden, dass alle N26-Kunden auch eine Wise-App sich runterladen und ein Konto öffnen. Aber mit der Partnerschaft, die wir jetzt mit N26 haben, können alle Kunden von N26 eine internationale Überweisung machen und uns benutzen. Also selbst wenn wir das sozusagen sehr selfish uns angucken würden, bringt es auf jeden Fall für uns, dass wir eben viel, viel mehr Kunden unsere Services anbieten können.
Wir haben jetzt über eure Endkunden-App gesprochen und auch über Partnerschaften am Beispiel N26. Für beide stellt sich bei mir die Frage, und das wird sich ein bisschen unterscheiden, glaube ich, wie verdient Wise sein Geld bei diesen Transaktionen? An welcher Stelle zwackt ihr quasi was ab?
Ja, so als erstes, uns ist es sehr wichtig, dass wir, dass die Exchange Rate die Mid-Market Rate ist, also Transparency. Es ist wichtig, dass es transparent ist. Ja, Kunden wissen, dass sie für bestimmte Services Geld bezahlen müssen, aber sie wollen nicht übers Knie gelegt werden. Ja, und deswegen ist Transparency sehr wichtig für uns. Wir nehmen immer die Reuters Mid-Market Rate, um die Exchange Rate festzulegen. Und dann ist es in der Regel so, dass wir eine Fixed oder Flat Fee haben. Plus eine variable Fee für den FX Currency Exchange. Und das kommt halt eben ganz darauf an, welche Währungen dabei sind. Ja, also zum Beispiel Überweisungen zwischen England, zwischen Euro und Pfund. Da ist nicht viel Volatilität in den Währungen. Und dadurch können wir das billiger anbieten. Und es gibt andere Währungen, wo es eben mehr Volatilität gibt. Und dadurch ist es für uns teurer, als dieses andere Currency Pair anzubieten.
Wo bewege ich mich denn da ungefähr? Also sagen wir mal, ich überweise dir jetzt 100 Euro, die du dann im Pfund kriegst, rüber. Ich weiß, du kannst jetzt keine konkrete Zahl festlegen irgendwie, aber in welchem Bereich bewegen wir uns da, was da quasi an Fee fällig wird über Wise?
Also für eine Überweisung von Pfund nach Euro oder die andere Richtung sind es ungefähr 0,3%.
Okay, das ist ja schon ganz ordentlich, wenn man sich überlegt, dass man, was man früher bei Western Union zum Beispiel bezahlt hat, ist das auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Jetzt haben wir genau die App, das heißt, ihr habt ja ein eigenes Produkt und N26 ist da, sind da die Gebühren unterschiedlich zueinander? Also ich meine, N26 will ja mit Sicherheit auch ein bisschen was verdienen da dran. Das heißt, yeah. Ist das on top oder?
So, die Plattformpartner kriegen spezielles Pricing, weil sie eben auch viel größeres Volumen haben, als du oder ich je haben werden. Wir überlassen es unseren Partnern, wie sie das Pricing machen. Was uns wichtig ist, dass sie eben auch mit ihren Kunden transparent sind.
Okay, das heißt, euer Pricing aber gegenüber den Partnern ist ein bisschen kompetitiver als gegenüber den Endkunden, einfach weil das Volumen größer ist, was ja völlig fair ist. Ja. Aber von den Partnern zu den Endkunden ist variabel, weil die das selber entscheiden.
Die entscheiden es selber und die können billiger sein als wir, wenn sie es wollen. Das ist total okay für uns.
Dann müssten sie drauf zahlen, oder?
Nee, also wir machen ja, also sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach ein paar Zahlen. Ja, sagen wir mal, eine Überweisung würde 5 Euro kosten. Wir sagen, okay, Partner, wir berechnen dir 2,5. Dann könnten sie entweder ihre Kunden auch 5 berechnen oder 4. Und da würden sie immer noch Geld mitmachen. Sie können auch es ist sehr unterschiedlich, was Partner machen, mal nebenbei. Also viele sagen, okay, wir wollen, gerade weil wir anfangen, wir wollen das genauso, den Preis sozusagen genauso haben wie Wise, dann sind wir sicher und wissen, dass wir im Markt ganz gut mithalten können. Es gibt manche, die machen es billiger und es gibt manche, die sagen, nee, ehrlich gesagt, es ist ja wirklich praktisch, dass man das direkt von meiner Bank machen kann und ich mach's eben ein bisschen teurer, als es bei Wise ist. Wie gesagt, das ist uns grundsätzlich egal. Das müssen die Banken, die haben ihr eigenes Geschäft, die müssen das selber entscheiden und können es auch.
Ja, Okay, jetzt habt ihr diese beiden Bereiche. Kannst du ein bisschen einordnen, wie viel die jeweils vom Gesamtgeschäft für Wise ausmachen? Also das, der Direktvertrieb an Endkunden und euer Partnerschaftsbetrieb, wie teilt sich das ungefähr auf?
Ja, tut mir leid, aber das die Zahlen veröffentlichen wir im Moment nicht.
Okay, also auch noch nicht mal im Ansatz, dass man so sagen könnte, irgendwie ist es ungefähr Hälfte oder Drittel oder so, dass wir da so ein bisschen uns nähern können.
Tut mir leid, kann ich leider nicht drüber sprechen. Ich bin mir sicher, das kommt irgendwann, aber im Moment nicht.
Vielleicht redet ihr ja darüber, wie sich das ein bisschen entwickelt. Also man kann ja sagen, das Wachstum im Partnerschaftsfeld, das entwickelt sich gerade schneller als das andere. Oder ihr habt vielleicht gemerkt beim Endkunden, bei eurer App, sagen wir mal, ist die Zahl der potenziellen Nutzer vielleicht ein bisschen begrenzter, weil es sich um diese Aspects und das Wachstum läuft eher über die Partner. Kannst du darüber so ein bisschen sprechen, wo sich das Wachstum entwickelt?
Ganz offen gestanden, es ist ein ziemlich hartes Rennen. Wenn du die Zahlen dir angeguckt hast, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, Wise im Ganzen entwickelt sich sehr, sehr schnell und der Plattformbereich entwickelt sich auch sehr, sehr schnell. Also wenn ich so auf meinen Bereich gucke, dann müssen wir ordentlich reinhauen, um mit dem Growth in dem anderen Bereich mitzuhalten. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Es ist wirklich, ich bin jetzt hier seit einem Jahr dabei und es ist wirklich Wahnsinn, was die Resonanz ist von den Banken. Du hast vielleicht auch so ein bisschen gehört, was wir auf der letzten SWIFT-Konferenz bekannt gegeben haben. Also da entwickelt sich schon viel.
Ja, lass uns mal schnell über SWIFT ein bisschen reden. Das musst du mir mal erklären. Ja. Was ist da die Partnerschaft, die ihr announced habt? Wie funktioniert das?
Wir haben über N26 gesprochen, richtig? N26 ist ein Fintech, richtig? Die haben Entwickler, die können API-Integrations bauen und die sind richtig gut dabei. Ja? Und für die haben wir immer unsere API schon von Anfang an gehabt. So, jetzt haben wir mit, ich sag mal, mehr traditionellen Banken auch schon lange gesprochen. Und das Interessante ist, dass die wollen was mit uns machen. Wir wollen was mit denen machen. Und historisch haben wir dann immer gesagt, okay, dann let's go. Und hier ist unsere API-Documentation. Und fangt doch mal an. Die Tatsache ist aber, dass große traditionelle Banken eben nicht Tech-Unternehmen sind wie N26 und nicht halt mal ein Engineering-Team da sitzen haben, das mal schnell eine API-Integration bauen kann. Und da hat sozusagen, ist es immer gestockt. Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wie machen die das denn eigentlich im Moment? Ja, die machen ja auch alle internationale Überweisungen im Moment. Und da ist die Antwort SWIFT. SWIFT ist im Endeffekt ein Messaging Service, ja, wo das sind, ich glaube, ungefähr 11.000 Banken oder Institutionen in der ganzen Welt, die Mitglieder sind. Und da kann sich halt technisch jede Bank Nachrichten zuschicken und kann sagen, okay, jetzt mach doch mal die Überweisung und ist eben ein Standard. Also es ist ziemlich normal, dass eine Bank, ich sag mal eine mittel- oder auch größere Bank in Deutschland wird 20, 30, 40 Correspondent haben, also Banken, mit denen sie in der ganzen Welt arbeiten, um internationale Bezahlungen auszuführen. Und alle diese 20, 30, 40 Banken kriegen die gleichen Nachrichten über SWIFT. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir eben genau die gleichen, akzeptieren wir genau die gleichen Nachrichten, die Banken schon immer geschickt haben, seit Jahren oder Jahrzehnten, und akzeptieren die. Aber der große Unterschied ist, dass wir dann einen Instant Local Payout machen. Es heißt, die Nachrichten gehen über das SWIFT-Network super schnell zu uns und wir können dann auch in 20 Sekunden eben eine Auszahlung auf der anderen Seite machen. Und das ist der große Unterschied. Also die Kombination von dem SWIFT-Network und unserem Network erlaubt es eben Banken, schnelle Bezahlungen für weniger Kosten durchzuführen.
Ja. Da höre ich raus, dass ihr es schneller geschafft habt, SWIFT zu integrieren, als dass es die traditionellen Banken geschafft haben, eine einfache API-Schnittstelle anzubinden, die ihr ja sonst anbietet.
Wobei natürlich der Unterschied ist, dass wir das einmal machen müssen während es unsere Kunden, jeder einzelne Kunde machen müsste. Jeder einzelne Kunde müsste ein Engineering-Team finden, sich dann reinlesen, das priorisieren und so weiter und so fort.
Ja, das bedeutet, das muss sich ja für euch richtig ordentlich lohnen mit den ganzen Banken, die ihr dann darüber anbinden könnt, weil so wie ich das verstehe, müsste das ja für euch dann die doppelte Arbeit sein. Also ihr macht Swift und ihr macht noch euer eigenes 20 Sekunden Auszahlung. Also ihr macht das, was ihr sowieso macht und ihr macht Swift noch on top.
Ja, ich würde es eher so sagen, wenn, sagen wir mal, Banken, Challenger Banks wie N26, die benutzen unsere API und um uns Nachrichten zu schicken, und andere Banken nutzen das Swift Network, um uns Nachrichten zu schicken. Ganz offen gestanden, von den Kosten macht das jetzt keinen riesengroßen Unterschied, ob die uns eine API-Nachricht schicken oder eine Swift-Nachricht.
Till, das ist total spannend. Was mich interessiert, ist die API-Anbindung und dann auch die Swift-Anbindung. Das wird sich so ein bisschen unterscheiden. Aber wie lange dauert das eigentlich für einen eurer Kunden, eurer Partner, euch quasi aufzunehmen? Oder wie lange dauert es für euch, sie zu integrieren?
Also bei der API-Integration, das Normale ist ein paar Monate. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie gut die Engineers sind, wie groß der Team ist, was die sonst noch so am Laufen haben. Es hat schon mal ein Kunde geschafft, das in, ich glaube, 2 oder 3 Wochen hinzukriegen. Aber ich sag mal, das ist nicht das Normale.
Wer war das?
Also, weiß nicht, ob ich sagen kann, aber eine amerikanische Firma. Also die war nicht gut und zackig, aber normalerweise API-Integration ein paar Monate. Eine Swift-Integration ist ein Configuration-Change. Ja, da wird kein, there's no line of code. There's no development. Diese Banken, die mit Correspondence arbeiten, die sind es gewohnt, eine neue Partnerbank mit anzuschalten. Das heißt, ja, es ist wirklich ein Configuration-Change, und wie lang eine Integration dauert, hat nichts mehr damit zu tun, welches Development Work man macht, sondern wie schnell man sich auf den Preis und auf den Vertrag einigt.
Ja, was ist dann ungefähr der Markt, über den wir reden, den ihr euch ja erschließt, wenn ihr Swift anbietet? Also über was für Größenordnungen reden wir denn da in der Summe?
Im Endeffekt jede Bank, die 11.000 Banken, die an das Swift Network angebunden sind, könnten theoretisch unsere Kunden sein.
Das heißt, wir lesen demnächst von Partnerschaften mit Sparkassen und Volksbanken und Wise.
Das schauen wir mal.
Alles klar. Das führt mich natürlich zu dem Punkt insgesamt auch, das Potenzial von Wise. Also wir sehen, wie ihr wächst. Ich hatte eingangs schon erzählt, das war ein ganz kleiner Use Case, wo ich gesagt habe, ich selber nutze es jetzt nicht unbedingt. Da hattest du gesagt, das machen Expats und das machen Leute mit Auslandsüberweisungen, vielleicht mit mehreren Standorten. Das wird ja sowohl über euch selbst als auch über eure Partner ungefähr der Use Case sein. Wie groß ist das gesamte Wachstumspotenzial für Wise dann noch? Also wie schnell ist der Markt da ausgeschöpft?
Ja, ich würde sagen, das ist schon ein Unterschied. Ja? Also ich als Expat, also ich bin ein Expat. Ja? Ich komme aus Deutschland, lebe in England und habe in anderen Ländern gelebt. Mein Use Case ist so vielleicht ein bisschen in der Mitte. Ne? Ich mache vielleicht ein paar Überweisungen, aber nicht viele. Also von daher würde ich mich mehr in die Kategorie der Leute einbringen, die eigentlich das ganz gerne von meiner Hausbank in Deutschland machen würden. Der Markt an sich ist Milliarden und Abermilliarden von US-Dollars, Pounds, Euros und 50 anderen Währungen, die durch die Welt geschickt werden. Also da haben wir noch einen langen Weg zu gehen, bis wir dominant sind.
Das ist der eine Wachstumspfad. Der andere wäre ja auch, gerade wenn ihr eine bestimmte Kundengruppe schon aufgebaut habt, sei es jetzt über eure Partner, oder direkt, dass ihr dann auch noch, das macht ihr ja auch schon, weitere Produkte noch anbietet. Das heißt, ihr habt die Leute bei euch, ihr wisst, was für eine Zielgruppe ihr habt, dass ihr da noch so ein bisschen das Produktportfolio so ein bisschen erweitert. Wie ist da so die Roadmap? Was könnte man da noch erwarten von Wise?
Also der Job von Wise Plattform ist, dass alle Sachen, die du in deinem Wise-Account siehst, als Bank oder Fintech auch benutzen könntest. Also ich habe auch ein Team zum Beispiel, das macht Card-Issuing, Debit-Card-Issuing. Da haben wir ein paar Partner, das ist noch ein bisschen mehr im Anfangsstadium, da haben wir ein paar Partner, die schon live sind, also die durch uns Visa und Mastercards Issuing machen. Aber das selbst wäre noch oder ist ein riesen Wachstumsmarkt für uns. Wir haben ein anderes Produkt. Also wir haben jetzt viel über das Schicken, also das Rausschicken von Geld gesprochen. Wir haben auch ein Produkt, das es Banken und anderen Institutionen und Fintechs erlaubt, Geld einzusammeln weltweit. Also da gibt's the opportunity is endless.
Wir haben jetzt viel über Wise direkt gesprochen und über eure Partner und was ihr alles so macht. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist euer Market Share und wer sind eigentlich die anderen Player? Also wessen Geschäft versucht ihr da einzunehmen mit eurem Wachstum? Kannst du darüber ein bisschen sprechen?
Ja, ich sag mal, in dem Bereich, über den wir gerade gesprochen haben, Correspondent Banking, sind es eben andere Banken um die ganze Welt. Also wenn wir uns eine traditionelle Bank in Deutschland nehmen würden, wie ich gesagt habe, die haben 20, 30, 40 Correspondent Banks um die ganze Welt, durch die sie halt Auszahlungen machen. Und das sind unsere Konkurrenten.
Das heißt, eure Konkurrenten sind die, die ihr als Kunden auch gewinnen wollt?
Ja, teilweise.
Ihr müsst also ein Angebot schaffen, das besser ist als das eigene der Banken, also das für die Banken sich mehr lohnt. Wie macht man das?
Ich sag mal, das macht man ein Ding zu sagen ist, dass es nicht viele Banken gibt, viele Correspondent-Banken gibt, die in so vielen Ländern sind wie wir. Also wirklich nur vielleicht eine Handvoll, wenn überhaupt das. Und das ist schon mal, das ist Wahnsinn, ja. Also da ich sag mal, die andere Art und Weise, wie man das macht, ist, dass man halt sehr customer-obsessed ist. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir dass Sachen schnell und günstig sind. Ja, und wir investieren wirklich wahnsinnig viel Aufwand da rein, dass Prozesse automatisiert sind, ja, weil wir wissen, dass das ist eigentlich das, was Geld kostet, ja. Was Geld kostet, ist nicht die Bezahlung, die erfolgreich von A nach B geht, sondern was Geld kostet, ist die Bezahlung, die von A geht und zwischen A und B aufgehalten wird und dann ein Mensch sich daran setzen muss und was manuell machen muss. Und wir sind eine Payments-Company, aber eben auch eine Technologie-Company und wir automatisieren viele, viele von diesen Sachen und dadurch wird das Produkt einfach mit jeder kleinen Automatisierung wird das Produkt besser für den Kunden und verrückterweise gleichzeitig auch billiger.
Ja. Die große Kunst von Fintech-Partnerschaften, auch also egal ob untereinander oder ob mit traditionellen Banken, ist, sie langfristig zu gestalten. Also was man häufig hat, ist, dass man eine Partnerschaft für sowas eingeht, bis man es selber baut oder bis man es wechselt oder so. Das heißt, die Kunst ist ja, dass ihr eure Partnerschaften alle aufbaut und dass ihr die aber auch schafft, über Jahre, Jahrzehnte zu halten. Das wird ja so die Kunst sein. Was macht ihr, um diese Langfristigkeit so ein bisschen zu gewähren?
Also wir haben kein Interesse in einem kurzen 2 Monate hier mal ein bisschen Geld machen oder sowas, sondern was wichtig ist für uns, ist das Langfristige. Und die einzige Art und Weise, das hinzukriegen, ist, wie du es gerade gesagt hast, ein besseres Produkt zu entwickeln. Und ein besseres Produkt ist eins, das für den Endkunden schneller ist und günstiger. Aber es ist auch eins, das eben für unsere Kunden, unsere Partner, also die Banken, günstiger und einfacher zu handhaben ist, ja, weil jedes Mal, wenn eine Bezahlung länger dauert, was passiert? Die Kunden von unseren Kunden rufen ihre Bank an und sagen, hey, wo ist mein Geld? Also es geht alles nur darum, ein besseres Produkt zu entwickeln.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank, Till, für dein Gespräch heute. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.